Wir lesen Gottes Wort nach Römer, Kapitel 10. Römer, Kapitel 10. Wir beginnen zu lesen mit Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Das heißt, Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Der Ausspruch ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden, nämlich: Wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen durch Jesus Christus. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass wir an ihn glauben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass diese Botschaft, diese Kunde bis zu uns gelangt ist und dass wir sie jedes Jahr neu feiern dürfen. Lass uns, Herr, heute Morgen noch ein Stück besser erkennen, was wir daran haben, was wir an dir haben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Vergebung bist, unsere Gerechtigkeit, und dass wir in dir alles haben, was wir bei Gott brauchen, um bei ihm in Gnaden zu sein. Hab Dank, Herr, für dieses große Wort. Hilf uns, Herr, es auf den Leuchter zu stellen und hilf uns, Herr, es zu beherzigen und weiterzutragen wie eine Fackel. Amen. Das vorige Mal, als wir den Römerbrief besprachen, waren wir, glaube ich, bis zu Vers 4 gekommen. In Vers 4 haben wir ein Wort, auf das hin Paulus gleichsam gearbeitet hat im Schreiben seines Textes. In Kapitel 9 hat er zeigen wollen, dass Israel von sich aus nicht das erlangen kann, was es bei Gott haben muss. Aber am Schluss weist er dann darauf hin, dass Gott ein Heil gegeben hat. Er zitiert Jesaja: Gott wird einen Stein legen in Israel, und dieser Stein ist der Messias, Jesus Christus. Und wer in diesem Fels seine Hoffnung erkennt und auf diesen Felsen sich verlässt, der wird nicht zu Schanden werden in seiner Heilshoffnung. Dieser Gedanke gipfelt in Kapitel 10, Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes, auf das man sich verlässt, durch das man gerecht werden will, aber nicht gerecht werden kann, sagt Paulus, Christus ist das Ende dieses Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Nach Vers 4 nimmt Paulus gleichsam diesen Vers, diesen Satz als Text und führt ihn dann im Einzelnen aus. Er hat die Herzen gleichsam vorbereitet in Kapitel 9 und einiges aus dem Weg geräumt. Und jetzt führt er die Botschaft selbst aus, die Tatsache, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist. In ihm ist das Heil. Er ist das, was wir brauchen. Er ist der, den wir brauchen. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, was wir brauchen, was wir suchen. Paulus nimmt nun diese Wahrheit und geht auf die einzelnen Worte ein. Christus ist das Ende des Gesetzes. Das heißt, er ist das Ziel des Gesetzes. Christus ist das, was wir im Gesetz haben sollten. Worauf zielt das Gesetz hin? Es zielt auf Rechtschaffenheit. Aber wir Menschen haben nicht genügend Energie, um rechtschaffen zu sein nach den Geboten Gottes. Christus, wie eben ausgeführt, hat das ganze Gesetz gehalten. Und wenn man Christus in seinem Leben aufgenommen hat, dann ist Christi Leistung im Gesetz, meine Leistung. Er steht gerade für mich. Er steht in der Bresche zwischen mir und Gott. Er ist die Brücke zwischen mir und Gott, die Verbindung zwischen mir und Gott. Er ist das, was das Gesetz verlangt. Er ist Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit. Er ist das Ziel, wohin das Gesetz führen soll. Auf der anderen Seite sagt das Gesetz, wer das Gesetz nicht hält, der muss bestraft werden. Nun aber kommt Jesus Christus und deckt die Strafe. Er trägt sie für mich. Auch da ist das Gesetz ein Zuchtmeister. Der zeigt mir, dass ich das Gesetz nicht gehalten habe und ich habe nur einen Ausweg und der ist Christus. Und so werde ich über das Gesetz zu Christus gleichsam getrieben. Ich werde also gelockt und getrieben zu Jesus Christus hin. Er ist die Gerechtigkeit für jeden. Auch das wird Paulus zeigen, dass es für jeden Einzelnen ist. Nämlich nicht nur für einen Juden, sondern auch für einen Griechen. Aber nicht nur für einen Heiden, sondern auch für einen Juden, sagt Paulus. Denn nicht jeder Jude hält das Gesetz, kein Jude hält es eigentlich. Und so muss auch jeder Jude zu diesem Punkt kommen, wo er sich nur auf Jesus Christus verlässt. Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und er wird auch zeigen, was das heißt, zu glauben. Es ist nicht nur mit dem Mund etwas zu sagen, das ist es ganz bestimmt, aber es ist auch etwas im Herzen. Und er wird auch zeigen, was es heißt, Gerechtigkeit zu haben. Nun geht er in Vers 5 noch einmal ein auf das, was das Gesetz sagt, und sagt, so spricht das Evangelium nicht, und dann führt er aus, später, was das Evangelium wohl sagt. Vers 5. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Also noch einmal wollen wir es uns vor Augen führen. Wie sieht Gerechtigkeit nach dem Gesetz aus? Folgendermaßen. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, vollendete Form, der wird durch sie leben. Nicht der, der dabei ist, etwas Nettes zu tun. Nicht der, dem es einmal gelegentlich gelingt, ein Gesetz zu halten. Und während er dieses Gesetz hält, lebt er. Nicht so. Nicht stückweise leben. Während man irgendein Gesetz einmal hält und dann ist man gut. Nein, derjenige, der alles dieses getan hat, das heißt, derjenige, der beweisen kann, ich habe das ganze Gesetz gehalten. Denn in 5. Mose steht geschrieben, verflucht ist der, der nicht bleibt, in allem dem, was geschrieben steht, es zu tun. Es kommt also darauf an, dass man nicht nur etwas, sondern alles getan hat. Und getan hat, man muss es getan haben. Man muss gehorsam gewesen sein in allem. So spricht das Gesetz. Und wer sich auf das Gesetz einlässt, wer sich auf diesen Weg zum Heil einlässt, der muss jetzt damit rechnen, dass er alles tut. Gestern Abend waren wir eingeladen zu einer Dame, mit der wir ab und zu Kontakt gehabt haben. Und wir kamen auch einige Male auf das für uns wenigstens wichtigste Thema. Sie hat ab und zu Interesse fürs Evangelium gezeigt, aber sie scheint doch ziemlich stark auf sich selbst und ihre eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Und widersprach auch, wenn man von Jesus redete. Nein, man müsste auch gute Werke haben. Und dann musste darauf hingewiesen werden, dass wenn wir gerecht werden wollen durch Werke, dann mögen wir wohl ab und zu, oder dann mögen wir wohl etwas Richtiges tun, aber wir haben noch keine Deckung oder keine Erlösung oder keine Lösung für die Tage oder für die Situationen, wo wir das Gesetz nicht gehalten haben. Denn niemand von uns ist immer gut. Und dann ging es ihr auf, dann war es ihr klar, ja, jeder von uns ist auch ein Sünder. Das ist schon der Fall. Wir sehen das oft nicht so schnell ein. Der Mensch will gerecht leben und er sieht auch ein, dass er Gutes tun muss. Und das wollen wir nicht verneinen. Wir wollen nicht sagen, dass der Mensch sündig leben darf. Das sagt das Evangelium nicht. So hatten einige es in der Reformationszeit aufgefasst. Aber dem musste dann widersprochen werden. Nicht so. Denn wenn man Vergebung erfährt, dann wird man gelehrt, sagt Paulus zu Titus, Kapitel 2, da haben wir auch einen Vers, der mit Weihnachten sehr viel gelesen wird, die Gnade Gottes ist uns erschienen und lehrt uns, zuchtvoll zu leben. Das heißt, die guten Werke, die folgen auf Vergebung und können nie die Ursache oder der Grund für Vergebung sein. Jesus Christus ist unsere einzige Vergebung. Wer aber sich auf das Gesetz einlässt, der muss nun damit rechnen, dass er alles tun muss, was geschrieben steht, und muss es getan haben, bevor er mit Leben rechnen kann. Und wenn er es nicht getan hat, dann muss er mit dem Gegenteil rechnen, nämlich mit dem Tode. Und der steht sicher, sobald ein Gesetz nicht eingehalten worden ist. Und das schließt also jeden Menschen ein, der je gelebt hat. Jetzt kommt er zum Wort der Gerechtigkeit. Vers 6. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Hier müssen wir die Sprache der Heiligen Schrift verstehen. Es kommt oft vor, dass wir sprechen oft auch so, dass wir die Bezeichnung für eine Ursache auf die Folge übertragen. Wir sagen zum Beispiel, wenn man Nachrichten hört oder liest, da steht ein Stichwort Jerusalem oder Madrid oder New York. Das heißt, das, was aus New York kommt, die Nachricht, die von dort herkommt, die wird Madrid oder Jerusalem oder New York genannt. Wir haben ein ähnliches Beispiel in den Korintherbriefen, im ersten Korintherbrief. Das entgeht dem deutschen Leser, weil der Übersetzer schon hier geändert hat. Aber in 1. Korinther 14 sagt Paulus, wenn ihr nach Geistern Ausschau haltet oder nach Geistern sucht oder trachtet, keine Übersetzung lässt uns so lesen. In den meisten Fällen, glaube ich, übersetzt man da oder oft Geistesgaben. Auch das ist etwas irreführend. Es geht hier um das, was in Vers 7, in Kapitel 12 genannt worden ist, um die Offenbarung des Heiligen Geistes. Aber was uns hier interessiert, ist, dass Paulus das Wort Geist auf die Wirkung des Geistes anwendet. Die Bezeichnung Geist ist nicht nur ein Wort, das für eine Person, also einen Geist, in diesem Fall der Heilige Geist, zutrifft, sondern auch für das, was er wirkt. Auch das heißt jetzt Geist. Und nach diesen Wirkungen war man aus. Hier haben wir es ähnlich. Hier heißt die Botschaft von der Gerechtigkeit Gerechtigkeit. Das heißt, die Gerechtigkeit ist das, was Gott schenkt. Das, was Gott fordert und schenkt. Und die Botschaft von der Gerechtigkeit bekommt auch diese Bezeichnung Gerechtigkeit. Sodass Paulus sagen kann, die Gerechtigkeit spricht. Aber die Gerechtigkeit selbst spricht ja nicht. Es ist die Botschaft, die etwas sagt. Die Worte über die Gerechtigkeit. Sodass wir auf diese Weise das zu verstehen haben. Also, Vers 6, die Gerechtigkeit, das heißt die Botschaft von der Gerechtigkeit aus Glauben, sagt es so, spricht so. Zuerst sagt Paulus, was diese Botschaft nicht sagt. Nämlich, sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen. Dieses wird oft als ein Zitat aus dem Alten Testament angesehen. Und wenn Sie eine Bibel haben mit Parallelstellen, dann werden Sie hier wahrscheinlich einen alttestamentlichen Text, eine alttestamentliche Stelle angeführt haben. Aber Paulus zitiert nicht wörtlich einen alttestamentlichen Text. Es läuft parallel mit einem alttestamentlichen Text. Aber es ist nicht ein Zitat, weder vom Hebräischen noch von der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Was Paulus hier tut, ist, er gibt weiter, was Gott ihm geoffenbart hat über das Evangelium. Ihm selbst wurde von Gott gesagt, was das Evangelium sei. Im ersten Kapitel an die Galater sagt er, das Evangelium in seinem Wortlaut, in seiner Gestalt, habe ich nicht bekommen von Menschen. Wir haben es von Menschen bekommen. Wir haben es in unseren Gemeinden bekommen, von anderen Lehrern und Verkündigern des Evangeliums. Aber Paulus hatte sein Evangelium, seine Botschaft, nicht von Petrus oder Johannes oder Jakobus oder anderen neutestamentlichen Verkündigern des Evangeliums, die es von Jesus vielleicht gehört hatten, bekommen, sondern Gott hatte es ihm unmittelbar geoffenbart. Und er sagt uns nun hier, was das Evangelium ist. Wenn er dies nun tut, dann gebraucht er Worte oder einen Wortlaut, der zum Teil genauso lautet wie im Alten Testament. Und damit gibt er dem Leser zu verstehen, dass dieses neutestamentliche Wort genauso von Gott stammt, wie das alttestamentliche Wort, das Gott Mose geoffenbart hatte. Das war gültig. Und dies ist auch gültig, sagt Paulus. Paulus tut dies an einigen Stellen. Er zeigt immer wieder, dass die neutestamentliche Botschaft genauso Gottes Wort ist, wie die alttestamentliche Botschaft, die durch Offenbarung gekommen war. Gott hatte vom Himmel gesprochen. Der Hebräerschreiber sagt das auch an einigen Stellen. Damals hat Gott gesprochen und jetzt hat er gesprochen. Allerdings müssen wir unterscheiden, sagt er. Nicht ist die neutestamentliche Botschaft weniger wichtig als das alttestamentliche, als die alttestamentliche Botschaft, sondern sie steht in einem gewissen Sinne höher. Denn damals sprach Gott durch Propheten, jetzt hat er durch seinen Sohn gesprochen. Nicht als ob die Qualität nicht oder weniger wichtig sei. Entschuldigen Sie. Weniger Gottes Wort wäre, aber es liegt auf einer anderen Stufe, weil die Wirkung eine andere ist. Die Qualität, das heißt, dass es Gottes Wort ist, das bleibt dasselbe. Es kann nicht etwas mehr oder weniger Gottes Wort sein. Aber es kann auf einer höheren Ebene stehen, wenn die Wirkung eine höhere ist. Nämlich, dass jetzt Menschen wiedergeboren werden, verändert werden durch die Gnade. Damals wurde gefordert, jetzt wird geschenkt. Das ist schon ein Unterschied. Paulus sagt hier, sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen. Was heißt das, in den Himmel aufsteigen? Nun, das heißt, nach dem zu langen, sich auszustrecken, was Gott fordert. Ich möchte gern das erreichen. was Gott fördert. Ich möchte gern bei ihm sein. Ich möchte gern zu ihm gelangen. Aber wenn du das tun willst, dann wirst du es nicht erreichen. Du kannst nicht in den Himmel kommen. Jesus sagte schon zu Nikodemus, niemand fährt in den Himmel. Niemand kommt dorthin. Nur einer. Und das ist der, der von dort kommt. Der kann von hier dorthin fahren, weil er von dort gekommen ist. Er kann hin und her reisen. Er steht in Verbindung mit dem Vater. Johannes Kapitel 1. Er ist zur Seite des Vaters, er ist vor dem Vater. Er ist verbunden mit dem Vater, er ist der Sohn des Vaters. Er teilt die Herrlichkeit des Vaters. Er ist wie der Vater. Er hat ein Recht, in die Gegenwart des Vaters zu kommen und dort zu stehen, ohne dass er getötet wird, weil Gott so heilig ist. Aber keiner von uns ist so heilig, dass er vor Gott bestehen könnte. Niemand von uns kann dort hinkommen und dort bestehen. Und Paulus sagt, wenn wir dieses wollen, dann fordern wir etwas, was Gott eigentlich schon getan hat im Evangelium. Denn in den Himmel zu gehen, das heißt, Christus herabzuholen, sodass man mit ihm dorthin kommen kann. Und das ist das Evangelium. Du forderst hier etwas oder du willst etwas, was Gott nur tun kann im Evangelium und das heißt in Christus. Mit anderen Worten, die neue Botschaft ist in Christus zusammengefasst. Sie beginnt damit, dass Christus herabkommt. Und das wollen wir oder beginnen wir heute wieder zu feiern mit der Weihnachtszeit. In den Himmel aufzusteigen, setzt voraus, dass Christus vorher herabgekommen ist. Nur der kommt in den Himmel, der mit Christus, mit dem Christus, der vom Himmel gekommen ist, dorthin fährt. Oder sage nicht in deinem Herzen, wer wird, Vers 7, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, wer wird jetzt wirklich bis auf den Grund gehen? Wer wird dorthin gehen, wo die Toten sind? Wer wird dorthin gehen und das Leben wiederholen? Keiner von uns kann das tun. Aber Christus kann das tun. Er ist bei den Toten gewesen. Er kann wieder zum Leben hervorkommen. Wir können es nicht. Wir können keinen Menschen vom Tode wieder hervorholen. Wir können keinen Menschen retten. Und keiner der Verstorbenen kann sich selbst retten. Das kann nur Gott tun und er tut es durch Christus. Und Paulus sagt, du forderst etwas, was Christus bereits getan hat und nur er tun konnte. Er kam vom Tode hervor. Er ist auferstanden. Und wenn wir es mit ihm halten, dann sind wir auch vom Tode hervorgekommen. Das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen. Vers 8, sondern was sagt sie? Sie sagt, das heißt, die Botschaft des Evangeliums, das heißt, die Gerechtigkeit, die im Evangelium angeboten wird. Diese Gerechtigkeit, diese Botschaft sagt, der Ausspruch ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Hier zitiert oder hier spricht Paulus wieder ähnlich dem Alten Testament. Denn auch Mose hatte vom Gesetz gesagt, dass es dem Menschen nahe war, im Munde und im Herzen. Was wollte Mose dort sagen? Was wollte Gott durch Mose im Volk Israel sagen? Gott wollte sagen, du brauchst nicht weit zu gehen, um zu wissen, was mir wohlgefällig ist. Du brauchst nicht lange zu suchen, um zu wissen, wie du deinem Gott gefallen kannst. Ich sage es dir, Gott offenbarte Israel seinen Willen und zeigte und legte es in den Mund von Israel. Das heißt, die Botschaft war schon formuliert. Man musste nicht erst suchen, ja, was ist jetzt Gerechtigkeit, was will jetzt unser Gott Israels, wie können wir unserem Gott wohlgefällig sein? Nein, Gott hat es gesprochen, gesagt, 10-mal. So und so hat es zu sein, wenn jemand vor mir bestehen will.
Du sollst dies tun, du sollst das tun, du sollst dies nicht tun, du sollst das nicht tun. Und dann konnte ein israelitisches Kind das lernen. Du sollst nicht, du sollst und so weiter. Und dann wusste es, was es zu tun hatte. Kürzlich hatte ich Vorträge in einer Stadt in Deutschland und durfte bei einer Familie wohnen. Sie zeigten mir das Zimmer und über dem Bett, es war ein Bett an der Wand, über dem Bett waren die 10 Gebote auf einer Karte angebracht. Es gibt offenbar Kärtchen von jemandem vertrieben mit den 10 Geboten in Kurzform darauf. Die 10 Gebote. Bevor man ins Bett geht, kann man sie noch wiederholen. Und wenn man aufsteht, ist Gottes Wort sofort da. Das ist sehr biblisch. 5. Mose 5 oder 6. Wenn du schlafen gehst, wenn du aufstehst, wenn du wandelst, überall, man halte sich Gottes Wort vor. Auf diese Art und Weise kann man es lesen und sagen, dies will Gott von mir. Ich bin jetzt informiert, ich bin jetzt orientiert, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Das heißt, die alttestamentliche Botschaft war eine Offenbarung. Gott hatte gesprochen. Und Paulus sagt, es ist genauso mit der neutestamentlichen Botschaft. Sie sagt nicht dasselbe, aber sie hat dieselbe Qualität. Sie ist Gottes Wort. Auch hier brauchst du nicht lange zu suchen. Wie kann ich gerettet werden? Denn Gott hat es schon gesagt. Und du kannst es nachsagen. Ich bin nun Professor für systematische Theologie, das heißt für Glaubenslehre. Und in diesem Fach zeigt es sich immer wieder, wie Theologen neue Wahrheiten finden wollen. Die wollen es immer wieder neu sagen. Die wollen theologisieren. Die wollen neu entdecken. Und Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal gesagt, die Theologie ändert sich, wie die Kuh Mu schreit. Wenn einer sagt, sie dort, dann gibt es wieder, und dann folgen die Leute schon. Dorthin, wo die Kuh Mu schreit, dort gehen die Leute hin. Sie verändert sich von Tag zu Tag. Und es gibt Leute, die können es sehr praktisch sagen, sodass alle Menschen es verstehen. So ist es in der Tat. Aber die Heilige Schrift sagt, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir jetzt etwas entdecken und wir etwas schaffen. Ja, jetzt haben wir es gefunden. Es gibt immer wieder Theologen des Alten Testamentes, die wollen den Inhalt des Alten Testamentes als ein Suchen von Israel nach Wahrheit verstehen. Und diese Texte, die stellen ein Suchen dar, ein unfertiges Suchen, ein noch nicht gefunden haben. Nee, so ist es nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht suchen dürfen, aber wir sollen in Gottes Wort suchen. Und der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 8, Vers 20, sie sollen nach diesem Zeugnis suchen. Wenn nicht, dann ist es so, dass kein Morgen ihnen aufgegangen ist. Keine Sonne ist ihnen aufgegangen, kein Licht, dann sind sie noch im Dunkeln. Denn nur im Wort Gottes ist das Licht. Und dieses Wort Gottes ist formuliert, es ist schon hier festgelegt. Dieses ist mir neu wichtig geworden oder wieder wichtig geworden, als ich kürzlich über die 2 Timotheusbriefe zu referieren hatte. Dort spricht Paulus von einem Muster gesunder Worte. Kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu Christi dazu übergegangen ist, Bekenntnisse zu formulieren. Das ist etwas Gutes. Diese Bekenntnisse müssen immer wieder am Wort Gottes gemessen werden und revidiert werden, wenn wir merken, aha, da haben wir es nicht richtig gesagt. Sie sollten im Grunde ein Extrakt von Gottes Wort sein. Denn die Heilige Schrift sagt klar und deutlich, wie das Evangelium lautet. Und dieses hören wir und sagen wieder und sagen es uns selbst und sagen es anderen. So und so steht es geschrieben. Jesus Christus ist Gottes Sohn, geboren von einer Jungfrau Maria, hat hier unter uns gelebt als Gottes Sohn, hat Wunder getan, ist aber an unserer Stelle gekreuzigt worden, hat gelitten, ist gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus, ist gestorben, begraben, er ist aber wieder auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren. Dort sitzt er zur Rechten des Vaters und er wird wiederkommen. Inzwischen ruft er eine Gemeinde zusammen. Das ist das Muster gesunder Worte, das ist das Evangelium. Und Paulus sagt, diese neue Botschaft der Gerechtigkeit, die Gott schenkt, die ist uns auch in den Mund gelegt worden, sodass wir es nur zu begreifen und zu sagen haben. Wir dürfen es hören und bekennen. Ja, wir sagen auch das, was Gott hier sagt. Bekennen heißt im Griechischen eigentlich widersagen, zitieren. Was mir vorgesagt worden ist, das sage ich jetzt. Wenn es Sünde ist, wenn zum Beispiel Gott sagt, du sollst nicht stehlen und ich habe gestohlen, dann sage ich von meiner Tat, ich habe gestohlen. Denn das ist, was das Gebot sagt von so einer Tat. Sünde zu bekennen heißt Ja zum Gesetz zu sagen in meiner Situation. Das Evangelium zu bekennen heißt, dass ich nun glaubensvoll Ja sage zu dem, was mir gesagt wird. Und dann bekenne ich das Evangelium. Ich sage, ja, ich teile diese Ansicht. Ich bin einverstanden. Jesus ist gekommen. Er ist für alle gestorben. Und ich bin in den allen eingeschlossen. Das heißt, er ist auch für mich gestorben. Man bezieht das auf sich, das Evangelium. Sage nicht, du musst noch viel leisten. Du musst noch das Evangelium, das Heil irgendwo herholen. Nein, der Ausspruch ist dir nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Meistens wird hier Wort mit Wort übersetzt. Das heißt, das Wort ist dir nahe. Im Griechischen steht hier das Wort Ausspruch. Das heißt, es ist schon das Wort Gottes. Aber es geht hier darum, dass Gott dieses Wort gesprochen hat. Das heißt, dieses geschichtliche Wort ist Gottes Wort. Er hat es gegeben. Dann gibt es eine Verfälschung dieses griechischen Ausdrucks. Man verlegt das in die Gegenwartszeit und sagt, heute würde Gott Wort geben. Diese Sprüche, diese Texte, die dieses Wort tragen oder beinhalten, beziehen sich auf das geschichtliche Evangelium. Und dieses geschichtliche Evangelium, Paulus gebraucht das Wort mehrere Male hier im Kapitel 10, dieses geschichtliche Evangelium ist Rema. Das heißt, Gott hat es gesprochen und jetzt ist es da. Und wir hören es und glauben es, nehmen es an, bekennen es oder glauben es und bekennen es nicht. In deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden. Das ist die Botschaft, die wir verkünden. Das ist die Botschaft, die auf Glauben wartet. Diese Botschaft kommt an uns heran, wird an uns herangetragen und wartet jetzt. Wirst du Ja sagen oder wirst du Nein sagen? Und hier denkt man an das Wort des Hebräerschreibers. Er sagt, von der Verkündigung des Alten Testamentes an Israel, Gott sprach, aber dieses Wort hat einigen nicht geholfen. Warum nicht? Weil es nicht mit Glauben vermengt wurde. Das ist ein schöner Ausdruck. Das Evangelium, wenn es gesprochen wird, wenn es gehört wird, wenn es gelesen wird, wenn wir unsere stille Zeit haben oder wann immer wir Gottes Wort hören oder sehen oder lesen, es sollte mit Glauben vermengt werden, während wir es aufnehmen. Wir nehmen es zur Kenntnis und dann sollte eine Erwiderung da sein, eine Einstellung, eine gewisse Reaktion da sein. Ist sie eine Ja-Reaktion oder eine Nein-Reaktion? Eine annehmende, ein darauf eingehen oder eine ablehnende, ein davon weggehen. Glauben heißt, Ja zu dem zu sagen, was Gott sagt, es zu bekennen. Nun, hier wollen wir, glaube ich, aufhören. Das nächste Mal wollen wir mit Vers 9 und 10 zeigen und ferner, dass Glauben eine Herzensangelegenheit ist, aber auch eine Bekenntnisangelegenheit. Und dieses Bekenntnis sieht dann auch als Gebet aus. Jedes Gebet ist in einem gewissen Sinne ein Bekenntnis. Es ist eine andere Form von Bekenntnis. Aber ich finde das sehr schön, wie Evangelium, gehörtes Evangelium, wiederum in unserer Sprache Gebet werden kann. Und so entsteht Austausch, Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist die Bedeutung auch von Weihnachten. Wir wollen noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du gesprochen hast und dass du uns das Evangelium gegeben hast und deinen Geist in unser Herz hinein, sodass wir jetzt imstande sind, zu dir zu sprechen und dass dieses Evangelium einen Widerhall in uns hervorrufen darf. Wir danken dir, Herr, dass du uns zum Sprechen zu dir gebracht hast, dass du eine Verbindung hergestellt hast. Wie dankbar sind wir, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen, ohne zu fürchten, dass wir gerichtet werden, weil deine Gerechtigkeit im Sohne jetzt auch unsere Gerechtigkeit, unsere Vergebung ist. Wir loben deinen Namen, ob eines so großen Evangeliums. Amen.